So, ihr lieben FreundInnen geistreicher Zeiten, wie glücklich und happy und ein wenig überrascht sind wir, dass ihr hier seid. Alles wird gut. Was für ein Satz. Wie fallen diese drei Worte in unsere Gegenwart? Im Brustton eines erhabenen Optimismus? Mit dem Mut der Verzweiflung? Oder klingt er zynisch, weil er aus pessimistischem Mund kommt? Täuscht sich hier jemand selbst oder täuscht sich mit diesem Satz, täuscht jemand andere? Oder summt hier eine leise Stimme das Lied von guten Mächten, weil sie etwas erahnt hat, etwas erspürt hat, so ein bisschen nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Spielerisch, nicht besserwisserisch. Von Herzen willkommen euch allen zu einer Live-Folge des Podcasts Geistzeit. Klasse, dass ihr hier in Zürich seid. Wir freuen uns von Herzen. Ich bin Andreas Loos, arbeite bei RefLab, bei Focus Theologie. Das ist die Fachstelle für theologische Erwachsenenbildung der Schweiz. Und natürlich, wie immer, sind wir zusammen hier. Und das ist Thorsten Dietz, auch bei Focus Theologie. Und wir teilen uns das Büro und wir machen diesen Podcast zusammen. Geistzeit. Der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Thorsten, ich komme immer so in temporale Dissonanz, wenn wir unsere HörerInnen begrüßen zu einer Zeit, wo die sich ja noch gar nicht in der Gegenwart tummeln. Ne? Jetzt ist das mal anders. Zum ersten Mal haben wir HörerInnen, die sich mit uns in derselben Gegenwart befinden. Auch mal schön, oder?
Ist auch mal schön, ist immer komisch. Ne? Ist gerade noch Weihnachten, du nimmst schon die Osterfolge auf, sagst, Jesus ist auferstanden.
So auch mal schön. Stimmt, da war es auch. Jesus ist auferstanden. Oh meine Güte, zum Glück gilt das irgendwo ja immer. Ne? Aber es scheint ja auch zu funktionieren. Wir lassen damit ja die Zukunft schon hineinragen in unsere Gegenwart und sind tatsächlich mit allen verbunden, die das ja dann auch erst in der Zukunft hören werden. Wenn man so will, Thorsten, steckt ja in jeder Podcast-Produktion deshalb so unbewusst latent eine kleine Prise Hoffnung. Ne? Also so die Hoffnung, er wird gehört werden. Das ist vielleicht so die Podcast-Parallele zu alles wird gut. Ne? Durch diesen Satz, alles wird gut, sind wir mit der Zukunft verbunden. Und zwar nicht irgendeine, sondern wir sind positiv, mit einer positiven Zukunft verbunden. Und damit sind wir natürlich sofort bei dem Thema, was wir im christlichen Glauben Hoffnung nennen. Hoffen meint ursprünglich sich nach vorne beugen, um weiter zu sehen, um genauer zu vernehmen. Und wenn ihr euch wundert, warum wir dieses ganze Podcast-Festival so mit Wetter und Sturm und Sonnenaufgang und irgendwelchen Wetterlagen verknüpft haben. Genau. In der Jägersprache sagt man, der Rehbock verhofft. Der Rehbock verhofft, das bedeutet, er steht still. Er lauscht. Er nimmt Witterung, um so Orientierung zu bekommen, wo geht's lang. Alles wird gut. Das heißt für mich erstmal ganz schlicht und grundlegend, ich nehme Witterung auf. Ich halte mich offen für die Zukunft und ich mache mich empfänglich für das, was kommen könnte. Es geht letztlich um ein weites, um ein offenes Weltverhältnis, das nicht durch Angst eingeengt oder gehemmt ist. Thorsten, wie hörst du diesen Satz? Alles wird gut.
Tja, ich war ja erst so milde begeistert, als ich gehört habe, das ist jetzt unser Motto, dafür stehen wir, habe ich gedacht, oh Gott, da wäre ich ja normal sonst eher skeptisch immer und dann hätte er ja gesagt, christliche Hoffnung ist nicht, alles wird gut und so. Ja, jetzt müssen wir ja umdenken und sagen, alles wird gut, naja, das ist unser Motto und so. Und es ist natürlich unbestimmt. Hoffnung, alles wird gut, das sind unbestimmte Ausdrücke. Was ist damit gemeint? Es gibt aus der Religionspsychologie eine alte Unterscheidung zwischen Quietiv und Motiv. Quietiv heißt schlicht ruhigstellen, beruhigen, So. Motiv heißt in Bewegung setzen. Alles wird gut, kann beides heißen. Du kannst im größten Chaos sitzen und sagen, alles wird gut, im Sinne, ich ziehe jetzt den Stecker, mir ist egal. Ne, wird schon irgendwie Wolke 7 oder Himmel oder hast du nicht gesehen oder ich werde eins mit der Natur, alles wird gut, sag ich mir, um nichts mehr zu machen, was mich überfordert. Ja. Alles wird gut, kann aber auch etwas auf dem Weg sein. So auf dem Weg, du ziehst den in den Kampf, du sagst, whatever it takes, alles wird gut und wir packen es an. Und diese Unbestimmtheit ist spannend. Christliche Hoffnung ist ja ein bisschen beides. So, wenn sie nur quietiv ist, ist sie Vertröstung und etwas sehr Schädliches, ehrlich gesagt. Wenn es immer das Gepusche des Trainers vorm Kampf ist, ja, bist du auch irgendwann am Ende.
Ja, nutzt dich ab.
Die Mischung, ne? Alles wird gut, ist ein Satz, der unsere Kräfte in Anspruch nimmt und zugleich etwas ernsthaft, was weit über unsere Kraft hinausgeht. Ah ja, und jetzt, wir müssen aber noch eine Stunde reden.
Ja.
Als erster Gedanke mal das.
Oh Mann, und wir haben schon wieder so viel Material zusammengetragen.
Schlimm, schlimm. Wir müssen schneller sprechen, dass wir alles reinkriegen.
Ja. Nein, wir haben uns jetzt für diesen Podcast echt auch entschlossen und haben gesagt, gestern war das bei einem Podcast echt sensationell. Da haben die einfach einen Punkt gemacht und mit dem Publikum und dem Q&A haben die dann weitergemacht. Ich habe gar nicht mit den Folien weitergemacht. Wir müssen unbedingt noch sagen, wir freuen uns sehr auf eure Einwände, auf eure Ergänzungen und auf eure Fragen. Könntest du das nochmal, genau, da ist es ja eingeblendet, vielleicht ist es doch schon eingeblendet, Slido, könnt ihr euch einwählen. Wäre uns sehr, sehr wichtig. Gestern gab es teilweise super Sessions, wo der Podcast eben erst zu Ende war, als dann mit der Q&A-Session zu Ende war. Und wir bemühen uns, Thorsten, deswegen, komm, wir gehen sofort rein. Es gehört einfach zum guten Ton von Theologie, dass wir uns mal klar machen, jo, alles, worüber wir reden, alle Begriffe, alle Konzepte, die haben eine Geschichte. Und wie hat man Hoffnung im Laufe der Zeiten verstanden, gedeutet? Aus welchen Quellen haben Menschen Hoffnung geschöpft? Was haben sie gehofft und wie haben sie gehofft? Und wir sind nun mal der theologische Podcast hier, oder? Nimmt uns jetzt keiner ab. Haben wir auch Bock drauf? Also, wir gehen jetzt mal rein. Das gehört zu unserem guten Ton dazu und erzählen hier eine kleine Geschichte der Hoffnung, weil es ist ganz klar, das war nicht immer so. Wir haben jetzt schon sehr positiv über Hoffnung gesprochen. Hoffnung hat nicht immer ein positives Image gehabt. Und wahrscheinlich werden wir auch schon drauf kommen, was das Besondere, das spezifische christliche Hoffnung ist.
Genau. Ja, und wir haben das Gefühl, wir sind in so einer, ja, man sagt Zeitenwende und so. Und irgendwie ist das wohl so, dass sich die Welt gerade weiter dreht, ändert und man kann gar nicht so richtig abschätzen, wohin. Da ist immer auch mal gut, wenn man Luft kriegt, zurückzublicken und zu sehen, es ist nicht die erste Zeitenwende, es ist nicht der erste Untergang von Imperien, es ist nicht der erste Zusammenbruch, es gab schon so manche Stunde Null. So. Und nehmen wir mal Maß, wie hat sich Hoffnung so ein bisschen durch die Zeit entwickelt? Was einfach interessant ist, Hoffnung war für die alte Welt, die uns in Europa bestimmt, die griechisch-römische mit den orientalischen Nachbareinflüssen, überhaupt nichts Gegebenes, standardmäßig positiv Gutes. So. Sowas wie Hoffnung, es gab das Wort natürlich. Hoffnung als solches ist eine positive Zukunftserwartung. Du erwartest, irgendwas Gutes wird kommen, es beeinflusst dein Denken, Fühlen, Wollen, Handeln und so. So, und in der Philosophie, wo es diskutiert wurde, war man aber eher so auf dem Standpunkt, Kinder hoffen. So, für Kinder, die leben in so einer Wünsch-dir-was-Welt und da ist das auch okay und die denken so und haben da ein bisschen magisches Denken und gucken in die Zukunft und so. Aber wenn du erwachsen wirst, weißt du, dass es kindisch ist. Es bringt nichts. Wenn du erwachsen wirst, kannst du einfach mal durchchecken, du kannst dich zur Zukunft sorgend verhalten und hoffend verhalten. Du kannst Katastrophen im Kopf durchspielen, du kannst Erfüllung im Kopf durchspielen. Es saugt Zeit, es saugt Energie, es saugt Kraft ab. In der Zeit könntest du analysieren, planen, machen, handeln. So, dass das Kind träumt oder ängstigt oder fürchtet sich, der Mann plant, handelt, setzt um. damals nicht die Frau, sorry. Ah, so war das. Ne? Es ist unmännlich, sich von Sorgen niederdrücken und von Hoffnung benebeln zu lassen.
Ja. Also gehofft haben sie natürlich schon, so Plato und Aristoteles und andere, so dieses höchste Gut besteht darin, dass der Mensch eben durch Tugend und durch Verstand und durch Wille, durch ein entsprechendes Leben, irgendwann dann das, was in ihm steckt, auch verwirklicht, mit sich selbst identisch wird, bei seiner Seele ankommt. Und letzten Endes das höchste Gut natürlich, die Seele gehört in eine ganz andere Welt und steigt dann auch irgendwann auf. Also so haben sie ja schon gehofft, aber eben genauso, wie du sagst, ansonsten Hoffnung für dieses Leben eher kritisch. Ne?
Ja.
Ich fand's total interessant, keine Ahnung, wie lange wir das hier ausdeutschen können, aber die Büchse der Pandora, wusste ich auch nicht, aber Pandora, das ist ja irgendwie, das ist eine Gestalt, entstanden ist, hat mit Prometheus zu tun und jetzt sollen die Menschen auch bestraft werden, nicht nur Prometheus dafür, dass er das Feuer gestohlen hat. Und dann gibt Zeus so eine Büchse in Auftrag und die wird vollgestopft mit allen Übeln. Ne? Und der Mythos geht dann so, dass Pandora, die Allbegabte, so könnte man das übersetzen, die öffnet die Büchse und die ganzen Übel gehen raus. Und bevor die Hoffnung auch aus der Büchse der Pandora rausgeht, macht sie den Deckel drauf. Und die Philosophiegeschichte hat sich immer so abgearbeitet. Wieso macht die da den Deckel drauf? Ne? Und Nietzsche sagt Folgendes: Zeus wollte, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Also es wäre besser, nicht zu hoffen, weil die Welt ist voller Übel und sie wird es auch immer bleiben. Und wer nicht hofft, befreit sich vom Übel der Selbsttäuschung, vom Übel der Hoffnung, denn die wird ja eh irgendwann enttäuscht werden. Ja. Finde ich auch einen coolen Gedanken.
Ja, Hoffnung ist gefährlich. Ja. Ne? Also wenn da jemand sagt, ich bin jetzt seit 40 Jahren unglücklich verheiratet und so, dann wird man fragen, warum bist du seit 40 Jahren unglücklich verheiratet? Ja, ich habe jedes Jahr gehofft, dass das nächste besser wird. Ne? Dann wird man sagen, ja, dann hör auf zu hoffen. Das Wahnsinn. Also Hoffnung, die Alten haben ja immer was. Ne? Also man muss, Geschichte ist immer super spannend, klingt erst komisch, aber dann denkt man, ja, stimmt. Viele Menschen halten unzumutbare Zustände aus, wechseln nicht die Beziehung, den Job, das Leben, weil sie einfach hoffen. So, die Hoffnung hindert sie daran zu handeln. So, das haben die damals gesagt. Ja, darum muss man sehen, wenn die frühen christlichen Prediger und bisschen Predigerinnen und so dann durch die Antike zogen, da gab es ja nicht sofort Applaus und so, ne? Als Paulus in Athen und so und anfing mit der Auferstehung der Toten und Hoffnung für die Zukunft, da haben die gelacht, die Leute. Ich fand das lachhaft, die fanden das nicht irgendwie faszinierend, beeindruckend, endlich ein Grund zur Hoffnung. Sie fanden es absurd, auf eine Zukunft zu hoffen. So, und das aber ist natürlich für im frühen Christentum das große jüdische Erbe. So, es ist immer ein bisschen vereinfacht, aber es ist jetzt nicht falsch zu sagen. Hoffnung ist Erfindung in der hebräischen Bibel, in der jüdischen Prophetie, in diesen messianischen Erwartungen, in dieser Gegenwartskritik und in dieser Zukunftshoffnung. Es ist zutiefst etwas Jüdisches, alttestamentliches, diese Erwartung, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, unser Gott ist ein Gott der Zukunft, er ist der Gott des Landes, wo Milch und Honig fließt, er ist derjenige, der einen neuen Himmel, eine neue Erde, das ist etwas, was im Judentum ungeheure Kraft freigesetzt hat, in Katastrophen, in Abstürzen, in Nullpunkten der Geschichte, zu sagen, wir sind fertig und am Ende, aber Gott ist es nicht. Und weil unser Gott ist, ist es auch für uns noch nicht zu Ende. Und die Zukunft war Gottes Land. Das ist etwas, was sich dann durch die hebräische Bibel durchfräst, durch die prophetischen Bücher, durch die Tora, durch die Zukunftserwartung. Und das frühe Christentum ist ja zutiefst damit verbunden. Auferstehung war die Hoffnung auf das Ende dieser Welt. Überwindung des Todes, Auferstehung der Toten, die Auferstehung Jesu war erstmal etwas, was alles gesprengt hat. Sowas gab es gar nicht als Erwartung, wurde aber von den frühen Christen so gedeutet, mit Jesus hat eine neue Welt angefangen, sodass die Hoffnung an Anfang an etwas zutiefst Jüdisches und Christliches gewesen ist.
Nochmal schnell zurück. Das Interessante finde ich bei dieser Hoffnungspraxis und bei dieser Art zu hoffen, sie bezieht sich zunächst mal auf ein Ereignis aus der Vergangenheit. Hoffnung ist ja, wenn man so will, eine positive Gestimmtheit im Hinblick auf eine als positiv erwartete Zukunft. Aber das speist sich aus einem Ereignis der Vergangenheit für das Volk Israel, der Exodus, diese immense Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in die Freiheit, in das verheißene Land. Und ganz ähnlich im christlichen Glauben, das Ereignis der Auferweckung Jesu Christi liegt in der Vergangenheit. Und aus dem, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, irgendwie hat Gott da gezeigt, dass er es drauf hat, dass er liefern kann, dass er das Unmöglichste schaffen kann. Und aus dem speist sich dann die tiefe Überzeugung, die Hoffnung, ja, das wird er auch mit uns machen, er wird das auch mit uns schaffen. Im Alten Testament glaube ich noch gar nicht so viel Hoffnung auf Auferstehung der Toten und so weiter, ist da noch unterbelichtetes Thema. Das kommt dann im Neuen Testament dazu. Was ich bedeutungsvoll finde für unseren Hoffnungsdiskurs und Diskussion heute ist, man kann schon in der Bibel unterschiedliche Formen von Hoffen oder unterschiedliche Modi von Hoffen feststellen. Also das eine ist die Hoffnung, die sich auf etwas Konkretes, auf ein Hoffnungsgut bezieht. Das könnte man materielle Hoffnung nennen oder in der Philosophie nennt man das propositionale Hoffnung. Ich hoffe, dass, also morgen schönes Wetter ist, okay, aber dass ich noch einmal lieben werde oder dass wir in die Freiheit geführt werden. Das sind konkrete Hoffnungsgüter. Es gibt aber auch eine Hoffnung, die entsteht dann, wenn Hoffnung dringlich herbeigesehnt wird. Also so eine Hoffnung, die entsteht, weil Hoffnung ein Mangel, ein gerade mal Mangelware ist. Ich finde, zurzeit ist das Thema Hoffnung auch ein Thema dieses RefLab-Festivals, weil wir uns alle fragen, ja meine Güte, was ist denn mit der Hoffnung passiert? Diese massive Enttäuschung finde ich auch interessant zu beobachten. Gibt's schon im jüdischen Volk und gibt's auch in der Christenheit diese Form der Hoffnung. Dann die Hoffnung darauf, dass die Hoffnung wiederkehrt, ist so ein bisschen ähnlich. Ne? So ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, von wo kommt mir eigentlich Hilfe? Woher kommt eigentlich die Hoffnung? Und dann interessant, dass immer wieder und gerade dort, wo Hoffnung enttäuscht wird und zertrümmert wird, so richtig zerrieben worden ist zwischen den Großreichen und im Räderwerk der Zeiten, gerade dann gibt es eine Transformation von der materialen Hoffnung, ich hoffe das ganz konkret auf, ich hoffe auf Gott. Das ist personale Hoffnung. Das ist schon ein bisschen diffuser, das ist nicht mehr so ganz konkret. Das ist nicht mehr fixiert auf, ich hoffe aber unbedingt das und huhu und hoffentlich kommt's aus. Hoffen auf Gott, das ist stärker so, da ist ein Möglichkeitsraum in der Zukunft. Ich vermute, wir werden in ein paar Momenten da nochmal drauf zurückkommen. Ja. Aber das lässt sich schon biblisch, lassen sich diese unterschiedlichen Arten und Weisen der Hoffnung und worauf bezieht sie sich, lässt sich das schon ableiten. Ja. Lass uns in die Kirchengeschichte noch.
Ja, wir gehen da mal schnell durch und es ist natürlich spannend. Die frühe Christenheit hofft, dass Jesus kommt, Punkt. Haben auch gar nicht so ganz viele wilde Zusatzideen und so. Wir hoffen, dass er kommt. Geht schon davon aus, das ist bald, das ist demnächst oder so. Muss jetzt nicht heiraten, kannst dir sparen. Er kommt, ne? Da ist jetzt alles wichtig. Und es war damit die Idee verbunden, ja, und er kommt, jawohl. Und er ist sicher froh, wenn überall auf der Welt wenigstens so eine Nase ist, die schon an ihn glaubt und so, dann ist es vielleicht auch schöner und so. Also wir gehen raus, wir verbreiten diese Hoffnung und sind unterwegs. So, man weiß, es zieht sich so ein bisschen und zieht sich noch länger und so. Und die Hoffnung nimmt auch so Gestalt, dass sie sagen, ja, nee, Jesus wird schon gedacht haben, dass wir so seine Botschaft und den Glauben und die Werte in die Welt bringen und dass das da wächst das Ganze schon so. Und jetzt müssen wir im Grunde auch den Marsch durch die Institutionen, wir müssen die Bildung durchdringen, das Wissen unserer Zeit, die kulturellen Formen. Christenheit ist ungeheuer bildungsbeflissen, ist eine Bildungsbewegung. Sie schreiben wie wild. Es gab andere schöne Religionen. Wir finden so Tempelreste, die hatten keinen Bock auf Schreiben. Die haben gesagt, nachdenken. Das tut auch weh im Gehirn, ich hör auf damit. Und dann, die Christen hatten Bock darauf. Die haben Philosophie durchgearbeitet, haben Romane geschrieben, noch und noch. So, und dann passiert was Interessantes. Es gibt in der frühen Christenheit so eine Grundspannung. Man hat dieses jüdische Erbe von heute und morgen. Und man lebt gleichzeitig in einer griechisch-römischen Kultur, deren geistige Welt diese Grundspannung nicht kennt, nicht heute und morgen, sondern eigentlich mehr die Grundspannung von Zeit und Ewigkeit, von Diesseits und Jenseits. So, und das geht so eine Verbindung ein. Und das ist ein spannendes Thema und das ist etwas, es beginnt in den Spätschriften des Alten Testaments schon, auch jüdische Theologie der zwischentestamentlichen Zeit macht immer schon so Verbindungen von Griechisch und Jüdisch. Man ist heute ganz raus irgendwie zu erzählen, das jüdische Denken, das hebräische Denken, das griechische. Das ist alles irgendwie ein bisschen Käse. Aber es ist natürlich eine Spannung da und es war aber auch verbindbar. In der Theologie ist es so, dass man sich mehr und mehr dann doch in der Philosophie und bei all diesen Dingen bedient. Und man kann sagen, dass die Hoffnung von heute und morgen mehr und mehr überführt wird in so ein Diesseits-Jenseits-Denken. Und das ist immer noch so ein bisschen ähnlich, dass die Hoffnung, ja, eine Hoffnung wird auf das Reich Gottes. Man gewöhnt sich irgendwann noch an zu sagen, auf den Himmel, auf Gottes Welt, auf die Ewigkeit. Und das ist aber so eine Art Zukunft, die immer schon oben ist. So, es wird nicht mehr eine Hoffnung für die Zukunft dieser Welt. Es wird eine Hoffnung für die unsterblichen Seelen der Menschen, die für jene Welt gewonnen werden. Und das ist ein langer Prozess und komplizierter Prozess. Und dieser Prozess arbeitet sich aber hinein, bis wir wirklich eine Christenheit haben, die weit überwiegend mit Hoffnung den Himmel meint, das Jenseits meint, schon auch auf Erden versucht, Werte und Nächstenliebe und sich um die Kranken und um die Armen kümmern, aber visionsfrei. So, man übernimmt die imperiale Logik dessen, was da ist, guckt auch, dass man das bei Germanen und Angelsachsen und Franco und also überall so ein bisschen, aber man hat keine Vision für eine Zukunft der Gesellschaft. So, man baut wunderbare Kathedralen, man macht Kunstwerke schönster Form, die aufs Jenseits, auf den Himmel, auf die Ewigkeit verweisen und hat im Blick auf die Zukunft der Gesellschaft und der Menschheit nicht viele Ideen, spielt keine große Rolle.
Ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen. Es ist einerseits so diese Verjenseitigung der Hoffnung, aber es ist zunächst auch mal so eine durchaus, ja, so eine Individualisierung der Hoffnung, also so Hoffnung für mich selbst, für mein Seelenheil, was dann auch als jenseitiges Seelenheil gedacht wird und dann auch so eine Verinnerlichung der Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, aber ich habe irgendwie gedacht, verständlich ist das ja schon, weil angesichts, also wenn du die Erfahrung machst, es ist viel Not, es ist viel Unglück, es ist viel Leid und meine Hoffnungen werden enttäuscht. Im Großen oder im Kleinen. Da liegt es ja nahe, dass du irgendwie dich schützest und deine Hoffnung vielleicht auch ein bisschen immun machst gegen diese ganzen Feindinnen und Infragestellungen der Hoffnung. Und das ist natürlich cool, dass du sagst, naja, also ich beschränke mich da lieber mal auf mich selbst. Ne? So die anderen und diese Welt, das lasse ich mal eher so außen vor. Oder dass du sagst, Hoffnung vielleicht nicht so die Welt, so die materielle, die leibliche, sondern eher so das Innerliche. Und das Letzte hast du schon genannt. Naja, also das Eigentliche kommt dann irgendwann als etwas ganz, ganz Neues, auch nochmal nach einer großen Apokalypse, wie auch immer das gedacht wird. Ich kann es irgendwie verstehen, dass man so auch von der Theologie, vom christlichen Glauben her reagiert auf das, was einem da widerfährt. Ich finde, man darf sich, wenn man sich dem hingibt, aber auch nicht wundern, dass das Pendel wieder umschlägt. Und dass dann eben genau das passiert, was in der Neuzeit passiert ist, dass sozusagen die christliche Hoffnung in gewisser Weise beerbt wird, ne? Aber im Prozess der, sagen wir mal, der Säkularisierung sieht das jetzt ein wenig anders aus. Das ist die letzte Etappe, wo wir sagen, das müssen wir unbedingt hier in diesen Podcast noch einspeisen. Mhm. Hoffnung in der Neuzeit, ne? Ja. weil jetzt geht halt, also Gott geht raus, das Transzendente, das die Übernatur, das Übernatürliche entschwindet jetzt.
Genau.
Weil es unplausibel geworden
ist. Das ist eine super spannende Geschichte. Sie hätte viele Serien, Staffeln verdient und so. Wir machen es ruckzuck. Es passiert ja in mehreren Schüben. Renaissance, Humanismus, Reformation sind ein Einschnitt und irgendwo ja ein krisenhafter Einschnitt, dass das System des christlichen Abendlandes mit Kaisertum und Papst und gleichzeitig innerchristlichen Konkurrenzen irgendwo so brüchig wird, dass immer mehr zweifeln, dass es das ist oder dass es funktioniert. Es entstehen Zukunftsvisionen, tatsächlich auch ganz innerchristlich. Joachim von Fiore, Zeitalter des Geistes. Super spannende Idee, Zeitalter des Vaters, Zeitalter des Sohnes, wo er sagt, ein neues Zeitalter muss kommen, ein Zeitalter des Geistes, wo noch mal ganz anders die Menschen vom Geist erfüllt werden, voller Liebe und voller Gaben und ganz neues Niveau des Miteinanders. Und die Dinge verebben wieder. Es gibt die Idee, wir werden alle Mönche oder so, da aber auch viele keine Lust und so. Und es entstehen mehr und mehr Zukunftsvisionen, die handfest werden, die praktisch werden. Interessanterweise gerade auch in Krisen, so die großen Glaubenskriege, englischer Bürgerkrieg, spanisch-niederländischer Krieg, 30-jähriger Krieg, führen ja wirklich zu einem totalen Nullpunkt, wo man das Gefühl hat, die verkirchlichte Welt scheitert. Es funktioniert nicht in einer Welt, wo überall Theologen noch ganz wichtige Dinge haben, warum man die anderen hassen muss und wen man sonst noch verbrennen muss und so. Und es wächst eine Stimmung. Können wir viele Lebensbereiche auch mal abgesehen von der Religion klären? Können wir unsere Politik und unser Rechtssystem und Wissenschaft und Kultur und Moral, können wir das mal abgesehen von dem, was die Theologen da ständig reinblöken, einfach mal vernünftig, einfach mal sachlich, einfach mal mit Trial and Error und Empirie und so auf eigene Füße stellen. So, und die Erfolge dieser wissenschaftlichen Entdeckung und dieser neuen Politik, die auf Verträge setzt und auf Verhandlungen und Ausbau von Rechtssystemen, die wirklich Neues entwickelt, die sich wirklich davon verabschiedet, alles, was du brauchst, steht in der Bibel oder bei den Kirchenvätern. So, nein, du kannst ganz neue Entdeckungen machen. So, Neuzeit ist eine Explosion der Hoffnung, die kann ansetzen bei neuen christlichen Hoffnungsformen der Übergangszeit, Renaissance, Humanismus. Und die frühen aufgeklärten humanistischen Denker sind ja alle noch irgendwo dem Christentum verwoben, aber die Hoffnung wird immer irdischer, weltlicher, rationaler, politischer, so bis dahin, dass zunehmend ein säkularer Raum entsteht. Eine Welt, die nicht nur die Religion nicht überall mitmischen lässt, sondern irgendwann sagt, ich brauche das vielleicht auch gar nicht mehr. So, und das führt ja dann zu neuen Utopien. Und das ist dann die ganze Geschichte, ein Reich der Vernunft, ein Welt der Vernunft, eine Welt des Friedens, eine soziale Welt, ein Sozialismus, ein Kommunismus. Wir können die technischen Fragen lösen, die politischen Fragen, wir können Armut überwinden, wir können Krieg überwinden, wir können eine Welt des Friedens, der Gerechtigkeit, des Wohlstands für alle schaffen. Und die Religion schwitzen wir dabei aus, wir hatten sie lange genug am Hals, hat gar nicht so geholfen, jetzt geht's mal ohne anders. Und dieser Geist der Utopie findet auch einmal politische Träger. Marxismus, Sozialismus sind da ganz große. Viele andere gehören dazu. Man könnte bis zu Feminismus und sowas nennen. Und das ist eine große neuzeitliche Revolution.
Ja, ich finde es echt interessant. Es schwappt ja dann auch wieder so ein bisschen zurück in die Theologie. Ich habe in der Vorbereitung auch nochmal gedacht, also wir haben ja schon auch über Zeitgeist vieles gemacht, über Kulturpessimismus. Auch ich bin eigentlich jemand, der erst einmal, der in den letzten Jahren gelernt hat, ein neues, waches, staunendes Auge dafür zu entwickeln, dass einfach in dieser Welt unheimlich viel Gutes ist, dass sich viel verbessert hat, dass wir an solchen Punkten angekommen sind wie Menschenrechte, dass wir einen irrsinnigen Bildungsstand erreicht haben, einen irrsinnigen Wohlstand, die Fragen nach Sicherheit und so weiter. Das, wenn man sich das mal anguckt, ist das doch, sind das doch alles schöne Sachen, die zunächst mal ja auch Hoffnung geben. Und ich sehe da eben auch nicht einfach nur irgendeinen weltlichen Geist am Werk, sondern ich bin ja auch dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, jo, also wenn Zeitgeist die diese erneuernde Kraft ist, die das irgendwie anschiebt, weil die Sehnsüchte der Menschen sich neu justieren, weil die Menschen so merken, so wie es bisher gelaufen ist, das läuft nicht mehr, da braucht es Veränderung. Und jetzt gehen wir wieder weiter und der Fortschritt kommt und wir erschaffen da eine ganz bestimmte Kultur. Wieso soll der Heilige Geist da nicht mit im Spiel sein und eine tolle Allianz mit dem Zeitgeist machen? Ne? Mhm. Könnten wir jetzt über ganz unterschiedliche, auch theologische Richtungen sprechen. Der religiöse Sozialismus, den wir Anfang des 20. dann gehabt haben, verschiedene andere, oder auch wie Jürgen Moltmann eine ganze Theologie der Hoffnung entwickelt hat. Ich würde aber vielleicht doch gerne nochmal mit dir kurz an dieser Stelle die Frage diskutieren, in all diesem Wechsel jetzt zwischen einer entgöttlichen, entchristlichen Hoffnung und dann aber doch schwappt das wieder zurück in die Kirche. Mhm. Die Kirche nimmt das positiv auf, versucht wiederum auch eine Theologie der Hoffnung zu stricken. Was wäre denn das spezifisch Christliche an Hoffnung?
Es ist eine komplexe Frage, zumal man jetzt auch wirklich Kulturen gesondert anschauen müsste. Wir haben in den USA eine völlig andere Entwicklung, zum Beispiel als in Europa. Es ist nicht so wirklich einfach. Was wir haben im 17. Jahrhundert sind christliche Gruppen mit Zukunftshoffnung. So, und da es gibt im 17. Jahrhundert, da gibt's die ersten Atheisten, aber du brauchst eine Lupe, dass du sie findest. Es ist im Grunde noch eine christliche Welt. Und christliche Reformgruppen wie der Pietismus haben das Schlagwort Hoffnung besserer Zeiten. Wir hoffen nicht nur auf das Jenseits oder den Himmel, wir hoffen auf hier. Wir hoffen auf Gott in der Zukunft. In dieser Welt wird sich viel ändern. So, und diese Gruppen inspirieren ja das, was wir an aufgeklärten Denkern haben. Was ist das spezifisch Christliche? Für diese Leute ist die Auferstehung Jesu und die Wiederkunft Jesu ein ungeheures Versprechen, ein Angelt. Und sie sind überzeugt, die Erfüllung dieses Angelts nur in die absolute Zukunft oder ins Jenseits zu verlagern, ist nicht biblisch. Wir müssen doch schauen, was erhoffen wir denn mit Jesus? So, und mit Jesus erhoffen wir doch eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, der Versöhnung, des Miteinanders, eine Welt der Liebe. Und das heißt doch für uns, wir sollten das leben, was wir erhoffen. Und diese pietistischen Kreise fangen dann an, im großen Stil Krankenhäuser und Waisenhäuser und Sozialstationen, Missionsstationen. So, also das Christentum ist ja in der Welt fast noch kaum irgendwo. So, es wird auf alle Kontinente, es wird überall hin. Das ist für sie eine ganz große Bewegung. Und das ist schon auch hinter allen aufgeklärten Ideen, also das, wofür Aufklärung steht, Vernunft und Menschenrechte universal für die ganze Menschheit. Diese Ideenwelt, das ist ja nicht von den alten Germanen oder so, da ist ja nichts zu holen gewesen. Es sind ja im Grunde säkularisierte Gestalten christlicher Ideen. Diese universale Idee eines Reiches Gottes wird dann eben zum Vernunftreich und zum Friedensreich für alle. Bei manchen bleibt das christlich modern aufgeklärt, für andere geht es über in säkulare Ideengestalten, die das Religiöse wirklich abstreifen. Und es gibt dann Reimporte in der Theologie. Wir haben in Europa, ich würde schon wirklich sagen, leider das Problem, dass die Kirchen überwiegend reaktionär werden. Überwiegend verbinden sich die Kirchen mit antifortschrittlichen, antiliberalen, antidemokratischen, antiprogressiven Grundhaltungen. Hier in der Schweiz nicht. So, es ist ein bisschen gemischter, ein bisschen schwieriger und so, aber es gibt ja hier ein gemeinsames prodemokratisches Wirken von christlichen und humanistischen und aufgeklärten. Das ist in Deutschland eine viel traurige Geschichte, wo man im Grunde sagen kann, je kirchlicher und je frömmer, desto antidemokratischer und antiliberaler. Das also ist wirklich sehr unterschiedlich. USA ist vergleichbarer mit der Schweiz. Da hast du eben auch eine lange Phase auch christlich progressiver Elemente, die sich für Gleichberechtigung und für alles mögliche Abschaffung der Sklaverei einsetzen. So, und es ist dann aber eben auch ein neues Andocken an Jesus. So, und so eine Idee, wir haben mit Konstantin ein christliches Reich bekommen, aber im Grunde wurde nicht das Reich christianisiert. Das Christentum wurde imperialisiert. Und wir müssen doch jetzt schauen, wie wir das Imperium wieder jesuanisieren. Wir müssen doch diese Werte wieder voranbringen. Und da muss doch eine ganz neue Form von Solidarität und Liebe, Gemeinschaft in dieser Welt auch gelebt werden können. Irgendwann sind das ja säkulare und humanistische Treiber, die eigentlich dominant sind in der Gesellschaft. So, und dann schließen sich auch christliche Theologien an. Religiöser Sozialismus, also das ist hier um die Ecke. Ne? Da hinten die Kirche Neumünster, Hermann Kutter, vor 120 Jahren sagt er, Gottes Reich kommt, Gott ist am Wirken auf der Erde, aber überwiegend nicht in der Kirche, sondern in der Sozialdemokratie, im Sozialismus, in den sozialen Bewegungen. Da wirkt Gott für die Zukunft dieser Erde. So, und unsere Aufgabe ist, das zu bezeugen, unser eigenes Versagen auch einzuräumen und zu sagen, Gott hat uns nicht verlassen, er ist längst da, aber eben bei denen, die jetzt mit der roten Fahne unterwegs sind. Und ja, aber er lässt uns nicht los. Und es ist unsere Aufgabe zu sagen, und da sind wir dabei. Leonard Ragatz schließt sich ja da an. Und religiöser Sozialismus, das ist auch Karl Barth, das ist auch Paul Tillich, das ist eine große Bewegung, das geht hin zu Jürgen Moltmann, woanders Martin Luther King wäre auch so ein Beispiel, Bürgerrechtsbewegung, so Gedanken, die aufkommen und es ist christlich inspiriert und es ist humanistisch inspiriert und es ist eine ganz spannende Mischung. So, und für die neuere Christentumsgeschichte ist diese Zukunftshoffnung wieder zentral. So, man lässt sich das von Nietzsche um die Ohren hauen und sagen, wir sind ja wirklich zu Jenseitskandidaten geworden. Wir sind ja Verächter der Welt geworden. Wir haben gelernt, die Welt zu hassen im Namen unseres Glaubens und haben dabei unseren Glauben verraten. Und wir müssen die Liebe zur Erde wiederentdecken. Nietzsche hat recht, das ist doch Bibel, das ist doch Jesus. Wir müssen doch für die Menschen und für diese Welt auf das Reich Gottes hoffen. Und 60er, 70er Jahre ist das im theologischen Mainstream auch in unseren Kirchen angekommen.
Wenn jetzt manche sich denken, oh meine Güte, ich habe das noch nie gehört. Was? Kutter hat er gesagt, Ragatz, Barth, Tillich, what the hell? Also dann, und jetzt haben wir uns natürlich wieder richtig begeistert. Ich finde ja auch kaum, wie man kann Geschichte und all das so interessant nacherzählen wie du. Aber wir müssen jetzt abklemmen, Thorsten, wir müssen in die Gegenwart kommen. Ne? Wir sind ja auch in der Gegenwart angekommen, weil jetzt ist ja genau der Punkt gekommen, wo wir zugeben müssen, egal ob das jetzt noch christlich verbunden mit einem Gott, vielleicht sogar mit einem transzendenten Gott verbunden war, oder egal ob das entchristlich, entgöttlich, also nicht mehr theologisch, sondern säkularisiert, also wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo wir diesen Narrativ nicht mehr einfach nur nicht mehr glauben, sondern wir haben es in den letzten Jahren erlebt, dass es Ereignisse gegeben hat, die uns diese Hoffnung auf Fortschritt, auf Wachstum, auf Sicherheit und dass die Demokratien weitergehen werden und. Die sind zerknirscht worden, die sind teilweise sogar zertrümmert worden. Da werden wir jetzt weitermachen. Ich will aber eine Sache will ich festhalten, die mir die Augen geöffnet hat bei Jürgen Moltmann und anderen. Und zwar kann man sich das ganz leicht festmachen, wenn ich mich frage aus all dem hin und her, was wir jetzt besprochen haben, was ist für mich so ein Punkt, der mir hilft, in dieser Gegenwart zu einer guten Weise des Hoffens. Also ich denke, es wurde ja deutlich, Hoffen und Hoffnung an sich ist ambivalent. Du kannst auf schlechte Dinge hoffen, Wobei das auch gar nicht so einfach ist. Ich meine, es ist ziemlich eindeutig, die Terroristen hoffen, dass sie die Türme treffen, in die sie die Flugzeuge fliegen wollen. Das ist eine Hoffnung. Aber das ist natürlich irgendwie eine komische Hoffnung, wo jeder von uns sagen würde, so einfach ist es nicht. Es gibt Hoffnung. Bei McGeer habe ich gelesen, sie sagt, die großen Fehlformen der Hoffnung sind einerseits wishful hope, also einfach so Wünsche und Kuckucksheim, und dann willful hope, wir schaffen das selbst. Die ganzen Spannungen haben wir jetzt ein bisschen austariert und dargestellt. Was ich wenn ich mich frage, was ist für mich ein gutes Hoffen und was hilft es mir, Hoffnung nicht zu verlieren, ist vielleicht jetzt etwas abstrakt, aber eigentlich ganz einfach. Wir haben für das deutsche Wort Zukunft zwei unterschiedliche Worte im Lateinischen. Das eine ist das Futurum und das andere ist das Adventus. Und Futurum tickt eben tatsächlich stärker, mit voller Berechtigung, aus der Vergangenheit kommend, durch eine Analyse, was ist wahrscheinlich, was ist noch möglich, welche Potenziale haben wir Fehler gemacht, wo justieren wir nach, wo stehen wir heute, welche Mittel gehen uns zur Verfügung, extrapolieren wir jetzt aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Und da sind wir Menschen große Klasse dran, also eine große Gabe der Menschen, dass wir das tun können. Und wir verdanken dieser Art auch zu hoffen und das Futurum zu gestalten, verdanken wir sehr viel. Der theologische, der christliche Impuls kommt für mich dort, wo wir das lateinische Adventus, also das Ankommen, mit in Betracht ziehen. Das bedeutet, seit ein paar Jahren, wo ich mich damit beschäftige, stelle ich mir die Wirklichkeit dieser Welt so vor. Die Wirklichkeit, die wir sie haben, besteht aus verwirklichten Möglichkeiten, das wäre die Vergangenheit. Aber was auch eine Wirklichkeit jetzt ist, sind die Möglichkeiten. Möglichkeiten sind jetzt ein Teil unserer Wirklichkeit. Und mit Möglichkeiten und dem Möglichkeitsraum sind wir temporal gesehen in der Zukunft. Und das Spannende finde ich jetzt, der theologisch-christliche Gedanke, dass es einen Möglichkeitsbereich Gottes gibt, den wir Reich Gottes nennen, und dass Gott in der Lage ist, durch seinen Geist aus dieser Zukunft seines Reiches bei uns anzukommen. Das hast du genannt. Das ist ein Credit für die Zukunft. Der Heilige Geist wird theologisch, biblisch als das Angeld, das Unterpfand, das Siegel bezeichnet. Da ist etwas zu uns gekommen, aber es trägt in sich die Verheißung und das Versprechen, da kommt natürlich noch viel, viel mehr. Aber es ist schon gekommen. Da ist schon eine Auferweckung der Toten passiert. Da wurde schon gezeigt, eine andere Art zu leben ist möglich. Die Dinge müssen nicht so bleiben. Die Herrschaft der Vergangenheit kann durchbrochen werden. Sie kann durchbrochen werden, indem wir von der Vergangenheit lernen, über die Gegenwart in die Zukunft. Ja, auch das. Aber die Herrschaft der Vergangenheit wird erst dann durchbrochen, wenn sich der Zeitpfeil umdreht und nicht mehr in die Zukunft fliegt, sondern von der Zukunft her kommt auf uns. Und das finde ich für mich das Spezifische einer christlichen Hoffnung. Und Hoffnung bedeutet deshalb für mich Witterung aufzunehmen, auf Tuchfühlung zu gehen. Hoffnung ist für mich das Medium. Hoffnung bedeutet mich eine Fantasie, eine Leidenschaft, eine Ahnung für diesen Möglichkeitsraum Gottes zu entwickeln und damit zu rechnen, dass diese Möglichkeiten aus der Zukunft bereits ein Stückchen bei uns angekommen sind und dass da aber noch viel, viel mehr kommen wird. Vielleicht können wir da gleich nochmal gegen Ende auch, was nehmen wir aus all dem mit? Das ist für mich persönlich ist das sehr, sehr wichtig, weil da kommt nochmal eine ganze Welt von Möglichkeiten, kommt auf mich zu und das lässt mich die Nerven behalten in dieser Zeit. Also das ist für mich so eine Quintessenz, die ich aus dieser ganzen Geschichte der Hoffnung, wie wir sie jetzt nachgezeichnet haben, mitgenommen haben. Aber jetzt lass uns, Thorsten, gerne überschwenken. Ja, was machen wir jetzt? Also wir leben ja an einem Punkt, heute glaube ich auf srfc.ch, heute Morgen habe ich schnell gesehen, also kommt niemand mit Fortschritt. Das Wort Fortschritt löst bei immer mehr Menschen überhaupt keine Hoffnung und keine Zukunftsperspektive aus. Ne? Oder das Wort Wachstum. Ich finde, Hartmut Rosa hat das hervorragend dekonstruiert. Ja, wo wollen wir denn auch hinwachsen? Ja, was soll denn wachsen? Ja, sollen wir jetzt noch mehr Autos kaufen? Sollen wir in noch kürzeren Intervallen Handys kaufen? Ne? Und wenn ich das so vergleiche, das Wachstum, nur noch 0, so viel, die Welt geht unter, dann denke ich, Leute, was denkt ihr denn? Denkt ihr tatsächlich, dass das so weitergehen kann? Wir sind ja an einem Punkt, wo wir an allen Ecken und Enden denken, ja, es geht nicht so weiter. Also irgendwas muss doch jetzt passieren mit der Hoffnung.
Darum würde ich jetzt auch noch mal anders abbiegen und sagen, wir müssen die Hoffnung nicht behalten. Du hast ja im Grunde jetzt nochmal den Leuten wirklich klar gemacht, wie man theologisch korrekt sagen kann, warum wir die Hoffnung behalten können. Wegen Gott und weil die Zeitenwende in Jesus und war aus dem Möglichkeitsraum Gottes zu uns. Und eigentlich stimme ich dir ja zu. Ich habe aber eigentlich Bock, jetzt nochmal ein bisschen dagegen zu hauen.
Und ja. Vielleicht passiert es ja in unserem Podcast auch irgendwann, so als es wird irgendwann mal der, wo wir echt mal unterschiedlicher Meinung sind. Ich meine, ich warte da ja immer noch.
Ja, ich fürchte, wir schaffen es am Ende nicht. Na, aber ich habe jetzt doch mal Lust zu sagen, nee, wir müssen die Hoffnung nicht retten. Wenn sie nicht zu retten ist oder wenn sie sich nicht selbst rettet, dann darf man sie auch loslassen, weil ich kenne jetzt einfach auch Jahrzehnte von Theologie, wo man sich so einen hohen Tonfall angewöhnt hat als Kirche. Und ich fürchte, so in manchen Kirchenabteilungen hat man da auch irgendwie eine Marketingidee entwickelt, dass man sagt, schauen wir in die Welt, viele Menschen haben keine Hoffnung mehr, die Klagen nehmen zu, die Zukunftsaussichten sind düster, jetzt auch noch 39% sind, also egal, aber es steht schlecht und so, ne? Ja, wir als Kirche stehen für die Hoffnung. Wir als Kirche können den Menschen Hoffnung geben, weil wir glauben, dass mit der Auferstehung Jesu eine neue Welt begonnen hat. Und da müssen wir uns auch nicht fürchten. Wir stehen auf dem Boden des Sieges. Alles wird gut. So, und ich muss gestehen, ich hatte so oft in meinem Leben so ähnlich, auch viel klüger gehört und nur manchmal gedacht, ich schaff's nicht mehr. Also ich traue mich nicht mehr, die Leute so zu bequatschen, weil irgendwie ist das auch eine komische Operation, ne, zu sagen, okay, ne, es wird im Nahen Osten, ich gucke jetzt 40 Jahre zu, es wird jedes Jahr schlimmer irgendwie so und Afghanistan war auch teuer da irgendwie was und so ist es besser geworden, ne? Verfolge ich auch seit 50 Jahren. Ich schaff's nicht mehr zu sagen, ja, der Nahe Osten, es sieht zwar schlecht aus, aber Jesus ist auferstanden, das wird demnächst wunderbar oder so. Ne? Ich glaube, ein realistischer Blick auf die Welt ist irgendwo heutzutage nicht gut Optimismus tauglich, weil man sich im Grunde auch zu drastisch klar machen kann, in großen Fragen sind wir als Menschen zu langsam, wir schaffen das nicht. So, wir haben es nicht geschafft, das, was wir wissen über klimatische Veränderungen und politische Notwendigkeiten, auf die Straße zu kriegen. Wir schaffen es einfach nicht. Wir sind zu langsam, wir hängen uns zu stark auf. Es gibt zu viele Menschen, es gibt zu viel Strebung in uns allen, den eigenen Wohlstand und die eigenen Vorteile selbst da festzuhalten, wo es eigentlich für das Ganze und am Ende auch für uns irrational ist. So, und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen im Moment Chancen verpasst haben, Entwicklungsschritte nicht gegangen sind, nicht schnell genug sind. Und das kann und sollte man auch nicht religiös alles überkleistern. Ich glaube, man darf auch manche Hoffnung fahren lassen. Ich glaube, man darf auch manches Hoffnungsgerede einstellen, wenn man merkt, der Abstand zwischen unseren hoffnungsvollen Tönen und dem, was passiert, wird zu krass und wird zu ignorant gegenüber denen, die längst schon überhaupt keinen Grund oder keine Hoffnungsperspektive mehr haben. Ich glaube, man darf das zulassen, auch ganz schlicht um der Liebe willen, um der Ehrlichkeit willen, um der Wahrheit willen, ist vieles zu spät. So, und vieles wird nicht mehr gut. Für viele Menschen ist es zu spät. So, und es wird für viele noch zu spät sein. Und keine christliche Hoffnungsrhetorik sollte das verschleiern und verkleistern. Es gibt in der Bibel die apokalyptische Sequenz. Es ist eine Sequenz der Klage, der offenen Augen, die das Grauen nicht abblenden, auch der Gerichts- und Unheilsansage, auch der Beschreibung verbrannter und nicht blühender Landschaften. So, und es gibt Jahrzehnte, wo das eben auch der Tonfall ist. Und jetzt ist klar, jetzt könnte man sagen, ja, aber dann kommt doch im Jesaja-Buch. Dann geht's wieder los. Genau. Und dass es wieder losgeht, das möchte ich dann aber auch als Wunder erleben. Und ich möchte nicht eine theologisch verquasselte Theologie retten, die nicht mehr das Wunder ist, was wirklich von Gott kommt. Und ich glaube, in Theologie und Kirche haben wir zu oft versucht, durch Quasseln und Bescheidwisserei uns das Wunder zu ersparen, dass wir völlig hoffnungslos sind und wirklich sagen, eigentlich sind wir am Arsch. Falls ein Gott kommt, jetzt wäre Zeit und ansonsten gucken wir ins Dunkle.
Ja gut, aber da also muss ich doch pushen und muss sagen, also einerseits, also ich habe jetzt ja auch nicht Hoffnung mit Optimismus, oder? Weil das geht überhaupt nicht, weil ich finde, sowohl Optimismus wie auch Pessimismus stehen der Hoffnung komplett, nicht komplett, aber schon stark gegenüber. Ne? Mit Hoffnung verbinde ich wirklich, dass etwas überraschend Neues möglich ist. Das ist für den Pessimisten nie der Fall. Der Pessimist, also ein solider, robuster Pessimist, Pessimistin, wird einfach nie überrascht. Und die Optimistin aber auch. Ne? Ja, da finde ich, also Hoffen ist da, also da ist Platz für Staunen und wo, also wirklich so. Also es ist schon mal das eine, wo ich sagen muss, das habe ich natürlich nicht gemeint. Und ich bin jetzt ganz mit dir einer Meinung, wir haben in der Vorbereitung, hatten wir kurz darüber gesprochen, dass du gesagt hast, also so diese Art zu hoffen, das ist wirklich auch was für Philosophen und Theologen, die sich da schön in einen Garten zurückziehen können. Ja, Platons Garten.
Epikursen,
genau. Epikur und so weiter, genau. Und da dachte ich, genau, ja, ich kenne noch einen anderen Garten. Und von diesem Garten hat Dorothee Sölle Folgendes geschrieben. In Jesu Passionsgeschichte wird eine entscheidende Wendung vollzogen. Die Wendung von der Bitte, verschont zu bleiben, zu dem verzweifelt klaren Bewusstsein, es nicht zu werden. Der Weg von Gethsemane nach Golgatha ist der Abschied von der narzisstischen Hoffnung. Kann es sein, dass du gerade die narzisstische Hoffnung kritisiert hast, die Dorothee Sölle in diesem tollen Aufsatz eben auch zitiert hat? Das heißt aber, Thorsten, da müsste man jetzt von uns Theologen also sofort auch erwarten, na ja, dann setz doch mal die Apokalypse, die Verzweiflung, dann setzt doch mal die Hoffnungslosigkeit tatsächlich in ein positives Verhältnis zur Hoffnung. Und das muss, sag mal, wie viel haben wir? Wir haben noch ein paar Minuten.
Ja, noch 10.
Ja? Also das ist eigentlich, vielleicht ist okay, wenn ich das noch mal kurz für mich auch persönlich deutlich mache. Das hat auch mit meiner Biografie zu tun und vielleicht wird da ein bisschen deutlicher, was ich gemeint habe mit Hoffnung. Ich meine mit Hoffnung natürlich in einer ähnlichen Weise wie du, die Zeit ist jetzt nicht da, dass wir wieder groß rausposaunen, welche konkreten Hoffnungen und ja, das ist nur so ein Durchgangsstadium, aber dann wird das Reich Gottes und ganz konkret und darauf hoffen wir und jetzt endlich geht's los und warum zieht ihr nicht alle mit? Das meine ich tatsächlich nicht. Wir waren uns einig, wir geben diesem Podcast hier bewusst den Titel Hoffnung auf Standby. Und das heißt, sie darf auch erst einmal sterben. Man darf das auch sterben lassen. Ich scheue mich manchmal, aber trotzdem führe ich das an dieser Stelle meine persönliche Geschichte ein. Wenn deine eigene Frau 17 Jahre lang krebskrank war und diese Wellen von gesund und dann kommt der Krebs wieder gesund und das waren 4, 5 große Wellen, die dann in den letzten Jahren waren die Wellen so. Und irgendwann stand ich da und habe gesagt, Gott, ich schaff das nicht mehr, wie du gesagt hast. Ich komme nicht mehr hinterher. Und irgendwann war das sogar so blöd, dass ich gemerkt habe, das geht gar nicht mehr. Hab vereinbart, Gott, die Erkrankung meiner Frau ist in meinen Gebeten, das soll keine Rolle mehr spielen. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, ich muss diese Hoffnung loslassen. Ich muss durch die Angst hindurch, dass mein Leben aller Wahrscheinlichkeit weitergehen muss ohne meine Frau. Ich bin dann ja tatsächlich auch in eine tiefe Depression abgerutscht und habe da im letzten Jahr zum allerersten Mal erfahren, dass alle Lichter ausgehen können. Und wenn ich heute manche Dinge über Selbstermächtigung lese, über positives Denken, über Optimismus, da muss ich echt sagen, ich weiß es nicht, ich will da niemandem Unrecht tun. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Momente und Phasen in einem Leben geben kann. Also da ist das nicht besonders empathisch, von solchen Dingen zu sprechen. Und ich habe mich wiedergefunden in diesem tollen Buch von der französischen Philosophin Corinne Pelochon mit dem wunderbaren Titel Die Durchquerung des Unmöglichen, weil sie setzt nämlich Hoffnung und Selbstverzweiflung oder Verzweiflung in ein positives Verhältnis und schreibt, Hoffnung bedeutet, das Unmögliche zu durchqueren. Sie erscheint, wenn man sie nicht mehr erwartet und entsteht nach der Erfahrung des Nichts. Keinesfalls darf man Hoffnung, Espérance, mit einer persönlichen positiven Erwartungshaltung, Espoir, verwechseln. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Was ich aber hier stark machen möchte, ist, da müssen wir jetzt vielleicht da doch nochmal auch konkret drüber reden. Wenn das ja stimmt, wo wir beide uns einigermaßen einig sind, dass es mit einer lauthalsigen, kraftmeierischen Hoffnung dann auch noch wir als Kirche und Christen haben sie und Edge ihr nicht. Wenn das stimmt, dass das nicht weitergeht, ja schon die Frage, ja, was wären denn dann jetzt so in dieser Zeit, wo die Hoffnung auf Standby ist, was wäre denn da so vielleicht hilfreich? Und das habe ich eben gemeint. Hoffnung wurde eben für mich zu einem Gespür, zu einem Sinn für die Möglichkeit des Guten. Und dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen. Das bedeutete für mich ganz konkret, die Apokalypse, jetzt geht wirklich alles zur Bruch, die Hoffnung ist zerstört, ich bin in der Depression, aber in der Depression habe ich mich oft gefragt, ja, warum finde ich es denn dann trotzdem besser zu leben, als nicht zu leben? Allen Ernstes. Mhm. Und es war etwas in mir, wo ich gedacht habe, aber ich ahne, es wird nicht immer so bleiben, ich ahne, das wird irgendwann vorübergehen, ne? Und ich habe in diesen Monaten jeden Morgen das Buch von Christina Brudereck in die Hand genommen, trotz Kraft. Und das ist für mich so eine kleine Schwester der Hoffnung. Das ist für mich Hoffnung auf Standby. Dass ich aus diesem Sinn, aus dieser letzten Ahnung, irgendwo in einer emotionalen Windung meines Gehirns, ist sie noch da. Das ist nicht dein Endzustand, Andreas. Der Sinn für die Möglichkeit des Guten wurde mir schwach offen gehalten. Und da bin ich, und ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gesellschaft ist auch in dieser Phase, wo Hoffnung, nee, die gibt's zurzeit nur auf Standby. Hm. Wollen wir da so ein bisschen über Trotzkraft und so diese Episode hier zum Ende bringen?
Und genau, wir sind ja kurz vorm Ziel, wir sind uns doch wieder einig. Ich bin nicht ganz bei dir. Und was lernen wir daraus? Die großen Worte der Hoffnung, den großen Schwung, vor allem jede Arroganz, dass wir sie haben und die Welt nicht und so, das können wir auch sterben lassen. Das brauchen wir gar nicht. So, wenn das wegfällt, sind wir ja nicht bei nichts, sondern wir leben die Werte, auf die wir gehofft haben, auf die wir irgendwo in einer Reststufe auch noch Hoffnung haben, eben ohne realistische Aussicht, ne, zu sagen, und wenn wir das jetzt umsetzen, dann sind wir bald in einer Gesellschaft, die ist inklusiv und queerfreundlich und antirassistisch und ökologisch ausgeglichen und so. Ich glaube, dass wir das gut hinkriegen, darf man die Hoffnung loslassen und sagen, ja, trotzdem, wir leben das. Hoffnung kommt nicht vom Faseln, Hoffnung kommt vom Machen, von Gemeinschaft, von kleinen Erfahrungen der Wirksamkeit. Und die müssen wir nicht überhöhen und die müssen wir ideologisch nicht überjatzen. Wir dürfen das leben, was wir in unseren Glauben an Hoffnungsbildern haben, aber wirklich auch leise, auch gewechselt in die kleinen Münzen des alltäglichen Christseins. So in dieser Hinsicht eine neue Bescheidenheit, eine neue Ehrlichkeit, ein Verzicht auf Illusionen, wo sie uns daran hindern, die Wirklichkeit wahrzunehmen, aber eben auch eine Beharrlichkeit, eine Trotzigkeit, eine Steh-auf-Männchen- und Frauchen-Qualität, die sich nicht kaputt machen lässt von vermeintlichen Misserfolgen, weil wir an den Gekreuzigten glauben, dass er der Auferstandene ist. Und es so rum wieder zu lernen, das scheint mir heute dran zu sein.
Ja, ich hab tatsächlich die Erfahrung selber gemacht, dass ich irgendwie durch meine Theologie und meine Spiritualität, so wie ich sie erlernt habe, sehr fixiert bin auf konkrete materielle Hoffnung. Ne? Und dann kannst du dir ein erfülltes, glückendes Leben nicht vorstellen ohne das. Nicht vorstellen ohne das. Und ich habe es auch aber schon immer so erlebt, dass wenn ich dann so mal an den Punkt gekommen bin und bin bestimmten Vorstellungen nachgejagt, also zum Beispiel, ich muss unbedingt dieses Buch schreiben und wenn ich das dann geschrieben habe, dann das. Oder ich muss unbedingt das, so viel Geld haben und wenn dann das, dann war ich am Ziel angelangt und meine Hoffnung war irgendwo in Erfüllung gegangen, aber es hat sich überhaupt nicht toll angefühlt. Es hat sich völlig anders und ziemlich leer angefühlt. Und jetzt natürlich in dieser eher dramatischen Erfahrung, ich finde eben, wenn man das unterscheidet und sagt, ja, natürlich gibt es konkrete Hoffnung, die Hoffnung, dass, aber ich glaube, wir in der westlichen Welt, in unserer Kultur, sind gefangen durch eine Fixierung auf ganz bestimmte Hoffnungsgüter und die müssen wir sterben lassen, diese Hoffnungen müssen wir auch untergehen lassen, weil nur dadurch entsteht überhaupt mal wieder eine gewisse Ehrlichkeit, aber dadurch steht auch eine Fantasie, weil wenn du dir ein gelingendes Leben gar nicht vorstellen kannst ohne das, dann geht mir ja auch die ganze Fantasie weg und ich sehe gar nicht, es gäbe Tausende von Wegen, in die Zukunft zu gehen.
Ja. Ich möchte am Ende noch ein Gebet einspielen, so, weil ich denke, das hat immer auch wieder was mit fromm sein und fromm werden zu tun. Ich habe das Gebet aus dem Kino geklaut. Oder aus Netflix, kann man sogar sagen. Ich weiß nicht, wer den Film Don't Look Up gesehen hat. So ein Film über, ja, das Weltende konnte kommen. Und die Menschheit hätte auch noch was tun können, aber ist einfach zu dumm. Die Welt geht unter, weil die Menschheit einfach zu dumm ist dafür. Ärgerlich. Aber ich fürchte, das ist ein prophetischer, realistischer Film. Und am Ende, als dann wirklich, wo sie sehen, gleich sind wir alle weg. So, da sitzen ein paar, die echt gekämpft haben zusammen und sagen, was machen wir jetzt? Jetzt könnte man alle anderen noch verfluchen, dass sie so dämlich sind und so. Aber die merken, da schenkt einem keiner $10 mehr für. Sie setzen sich zusammen, essen zusammen und beten noch. Ich lese das Gebet mal vor, weil ich es wirklich schön finde, dass man in der absoluten Aussichtslosigkeit trotzdem noch irgendwie sein kann, getröstet und nicht ohne Hoffnung. Lieber Vater, allmächtiger Gott, wir bitten dich um deine Gnade, trotz unseres Stolzes, um deine Vergebung, trotz unserer Zweifel und vor allem um deine Liebe, dass sie uns tröstet in dieser dunklen Zeit. Was immer auch kommen mag, mögen wir mit dem Mut und mit offenem Herzen entgegenblicken, nach deinem göttlichen Willen. Amen.
Dann schlägt der Meteor ein oder der Komet oder was.
Und dann ist halt vorbei.
Dann ist vorbei. In derselben Sekunde. Es ist so ein heftiger Schluss, ey.
Ja.
Heftiger Schluss auch jetzt. Komm, wir machen einfach Punkt. Wir haben noch ganz, ganz viel jetzt. Wäre es in Ordnung, wenn wir uns den Fragen zuwenden? Also noch immer besteht die Möglichkeit, Fragen hier hochzuladen. Danke, dass ihr euch beteiligt. Ich nehme einfach mal so die erste, die hier steht. Entwickelte sich aus der heilsgeschichtlichen Zeitvorstellung die moderne Fortschrittsvorstellung? Und welche Rolle spielte hier der Calvinismus?
Das ist eine nerdige Frage. Wir lieben solche Fragen. Und es ist aber auch sehr schwer, ne? Also Karl Löwit ist der Philosoph, der darüber ein Buch geschrieben hat. Die These an sich ist valide. Es ist alles in gewisser Hinsicht komplizierter. Wenn man es ein bisschen komplizierter dann noch machen will, in den großen Studien zur religiösen Entwicklung von Max Weber und Ernst Rölsch war das dann in der Tat die Pointe, dass die Großkirchen, Katholizismus und die Staatskirchen in Europa relativ reaktionär geworden sind. Es aber gerade die amerikanischen, eben teilweise auch calvinistischen und reformierten Kirchen waren, bei denen diese Zukunftsideen aufgeploppt sind. Und aber ich würde es nicht einfach Calvinismus nennen. Das ist in der Tradition, das ist bei Max Weber so. Es ist eine Vielfalt von erwecklichen Aufbruchskirchen, unterschiedlich Methodismus zum Beispiel, ist eine ganz typische Kirche, die für diesen neuen Geist steht. Und man darf es aber nie zu flach machen. Es ist auch ein sich entwickelnder Humanismus, der über die Renaissance bis in die Antike zurückgreift. Und aber es ist was dran, ja.
Ja. Ja, ich muss auch nicht zu jeder Frage was sagen jetzt. N.T. Wright sieht vor allem in der Auferstehung Christi eine Hoffnungsquelle. Inwiefern seht ihr das auch so oder anders? Darf ich dazu schnell was sagen? Aber du auch gerne, ne? Also ich muss echt sagen, das kam bei dir, du hast ja manchmal echt so ein bisschen was Kabarettistisches. Also manchmal finde ich echt, Also wir müssen auch mal Kabarett zusammen machen, wo wir so diese Absurditäten der christlichen Theologie mal auf die... Also ich finde... Übrigens, also ich finde, zum Thema Hoffnung gehört der Humor und auch die Selbstironie. Und dass auch wir beide manchmal denken, sag mal, was für ein Scheiß reden wir hier eigentlich? Ne? Also es gehört irgendwie auch mit dazu, dieses Entlastende auch von Kabarett und Comedy und... Ach, meine Güte, wie ernst nehmen wir uns oft. Also nur mal so als Einschub. Ich muss echt sagen, bei dir kam das eben ja deutlich so nach dem Motto, ja, der Herr Jesus ist doch von den Toten auferweckt worden. Und ich krieg das aber oft nicht zusammen. Das ist mir so abstrakt. Ne? Ja, was meine ich denn, wenn ich sage, ja, die Quelle meiner Hoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten? Und deswegen würde ich auf diese Frage antworten, ja, das stimmt, aber konkret heißt das für mich erstmal gar nichts. Das ist ein riesiges Lego-Fertig-Bauteil, was man mir in Theologie und Kirche schon seit vielen, vielen Jahren um die Ohren haut, bis auf den heutigen Tag. Ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, und das deckt sich auch, die Zahlen erspare ich euch jetzt, aber es gibt ja ein Schweizer Hoffnungsbarometer. Und wenn man nach den Quellen der Hoffnung fragt, geben die SchweizerInnen als erste Quelle der Hoffnung positive, beglückende Erfahrungen in der Natur an. Und das hat sich bei mir sehr verändert. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, der Heilige Geist ist für mich ein Reh. Seitdem begegnen mir in den unmöglichsten Situationen Rehe. Also wirklich, teilweise völlig krass, ne? Und ich könnte jetzt noch weitere Erfahrungen in der Natur nennen. Das sind auch echt Geschichten. Eine ganz berühmte Geschichte von einem, der stationär behandelt wurde wegen Depression. Er schleicht sich raus mit dem Entschluss, in den Wald zu gehen und sich dort zu erhängen. Und auf dem Weg begegnet ihm ein Wiesel. Und er denkt nach und sagt, ich habe in meinem Leben noch nie ein Wiesel gesehen. Und dieses Zusammentreffen lässt ihn umkehren und er bringt sich nicht um. Diese Geschichte erzählt Corinne Pellechon in ihrem wunderschönen Buch. Und ich muss wirklich sagen, ich kann mit dieser großen Nummer heute zur Zeit eher wenig anfangen. Aber diese große Nummer Auferweckung von den Toten, wenn das stimmt und sie auch heute und in Zukunft möglich ist, orientiere ich mich eher an den Mikroauferweckungen, bedeutet an wundersamen Konstellationen, wo das Leben völlig überraschend zu meinen Gunsten spielt und wo ich da staune und das wahrnehme. Da kommt dann Dankbarkeit, da Verdutztheit und so weiter. Das sind für mich so die mikrokleinsten Punkte, an denen ich feststelle, es gibt diese Auferstehung von den Toten. Etwas größere Nummern wären, wo Vergebung geschieht. Das ist für mich so etwas Wunderschönes, Wundersames. Da denke ich, wenn Vergebung möglich ist zwischen Menschen, dann ist auch eine andere Art zu leben möglich. Dann werden wir in der Kultur auch eine andere Art weiterzuleben irgendwann entdecken. Ne? Aber zurzeit bin ich eher bei diesen kleinen Münzen der Hoffnung, weil ich auch finde, alleine das Aushalten der Zeiten, in denen wir zurzeit leben, wird notorisch unterschätzt. Ich bewundere viele Menschen, die das, was ihnen widerfährt, schlichtweg mal aushalten und eben sich nicht aus diesem Leben verabschieden. Also bei mir ist das tatsächlich so, ich halte das mit der Auferweckung Jesu Christi eher im Hintergrund. Aber es ist für mich der große Rahmen, aber wichtiger sind die konkreten Erfahrungen und Erlebnisse von Auferweckung.
Kann ich gut mit. Also N.T. Wright habe ich letzten 20 Jahre viel, viel gelesen, sehr viel profitiert, sehr viel mitgenommen. Kann auch nicht verschweigen, dass ich in den letzten 10 Jahren doch auch beobachte, dass es viele Menschen gibt, die sehr, sehr, sehr laut von Jesus singen und rufen und schreien und wirklich meinen, dass sowas wie neuer Nationalismus und autoritäre Strukturen und Gewalt und so weiter Heaven Now ist und Kingdom Now und dass die Herrschaft Jesu auch die Herrschaft der christlichen Gemeinde begründet und desto leiser und zurückhaltender werde ich. Also je mehr die Verkehrtesten auf Erden von Jesus schreien, umso mehr habe ich Lust, von ihm nur noch zu flüstern. So, ja. Das muss man einfach mal durchrütteln und schütteln lassen. Da stimmt was nicht. Und dann kann man nicht nur sagen, ja, die missbrauchen das ja einfach. Ich glaube, dann müssen wir das noch mal tiefer durchschütteln lassen und vielleicht auch wirklich noch mal neue Zugänge sehen und vielleicht auch wirklich stärker das Kreuz und stärker die Bergpredigt und stärker die Gerechtigkeit und solche Impulse nach vorne schieben. Am Ende des Tages gehört es zusammen. Aber der Missbrauch von bestimmten Lehren heute ist doch gar nicht zu übersehen in der christlichen und politischen Welt.
Ja. Ich bin gerade so im Flow hier mit den Fragen und mit dem, was wir hier bedenken. Gell, wir sind bis 13 Uhr, 12, na, bis 14, 12, 3, 30 bis 14.
Die Leute werden anfangen zu gehen, wenn sie nicht mehr können.
Das heißt, wir haben jetzt 20 vor, das heißt, wir haben doch noch Zeit für die Fragen, okay? Aber jeder darf natürlich gehen, wann sie will. Die nächste Frage ist, ist Hoffnung nicht auch ein stilles, gottgeschenktes Schöpfungsgut? Also nicht nur eine theologische Komponente. Ich verstehe nicht ganz den Unterschied, gottgeschenktes Schöpfungsgut, theologische Komponente. Ich würde aber trotzdem sagen, ja, Hoffnung ist für mich in erster Linie ein Widerfahrenes. Und Widerfahrenes bedeutet, es gibt etwas außerhalb von mir. Und dieses außerhalb von mir spielt mir etwas zu, ermöglicht mir etwas, was ich aus mir selber heraus nicht entbinden kann. Deshalb bin ich, und das meinte ich auch ganz am Anfang mit, ich nehme Witterung auf, ich möchte mich offen und empfänglich halten, dass mir die Welt, die mit mir nicht identisch ist, die mir gegenübersteht, die Menschen, die anders sind als ich, die brauche ich, damit mir Hoffnung freigespielt wird. Und ich würde das jetzt tatsächlich auch in eine ganz große, robuste Transzendenz überführen. Ich brauche letzten Endes einen göttlichen Geist, der, auch wenn das jetzt abstrakt klingt, aus dem Reich seiner Möglichkeiten zu mir kommt und mich inspiriert. Und deshalb finde ich tatsächlich, Hoffnung ist für mich so ein ganz zartes Pflänzchen. Das schönste Zitat da, vielleicht geht das in die Richtung dieser Frage, habe ich jetzt bei Nietzsche gefunden. Ich will es jetzt nicht komplett vorlesen, aber Nietzsche sagt, Hoffnung ist wie ein Regenbogen, der sich über den Bach des dahinstürzenden Lebens spannt. Und immer wenn die Gischt übermächtig aufkommt, dann verschwindet dieser Regenbogen, um sich erneut an den gefährlichsten Stellen dieses Baches zu bilden. Sag mal, wie schön ist das? Das ist ja zum Niederknien schön, wie der das formuliert hat, oder? Weil das ist bei mir ganz genauso. Ich habe die Hoffnung nicht. Und ich würde sagen, es ist wie so eine Art göttliche Gabe, die ist nicht letztlich verfügbar. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht bestimmte Dinge kultivieren kann und die Bedingungen vielleicht so gut wie möglich stellen kann, dass mir Hoffnung widerfährt. Also das will ich nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich würde echt sagen, ja, es ist so eine göttliche Gabe. Es ist zutiefst verankert. Ich würde fast sagen, Hoffnung ist eine Art von Weltbeziehung. So tief ist das in die Schöpfung eingebaut, weil... Also vielleicht auch das noch. Ich meine, nur schon, wenn du anfängst nachzudenken, tust du das nie ohne Emotionen. Weil mit dem Nachdenken ist immer implizit die Hoffnung verknüpft, dass es sich lohnt, nachzudenken. Und wir wissen alle, dass unser Wissen irgendwann ans Ende kommt. Und wir bemühen uns um Wissen in der Hoffnung, dass auch dann unser Leben nicht zu Ende ist. Also wir könnten das ganze Leben durchgehen und könnten deutlich machen, Hoffnung ist basale Weltbeziehung und ohne Hoffnung könnten wir uns nicht in Beziehung setzen zu dieser Welt und zu den Mitmenschen.
Und also auf die Frage würde ich einfach nochmal ja sagen. Also genau, ich glaube schon, dass Hoffnung, Glaube, Liebe etwas ist, was bei allen Menschen da ist. So, es sind urmenschliche Grundhaltungen. Gott gibt nicht etwas in uns völlig außerirdisch und fremd und sonst wie. Er gibt dem, was da ist, eine Richtung. Er hält es am Leben. Er richtet es neu aus. So. Und manchmal aber sich wirklich auch zu besinnen auf das Grundmenschliche. Ich war mal sehr geistlich erbaut vom Zusehen des Films Vom Winde verweht. wer den kennt, ne, von Winde verweht und so, große Südstraatendame, Scarlett O'Hara, arrogantes, hochnäsiges Fräulein aus den Südstaaten und so, ihr passiert ein Unglück, dann noch ein Unglück, man gönnt es ihr auch und so. Und dann aber irgendwann fängt man doch an, sie zu respektieren, wie unverwüstlich und tapfer sie einfach weitermacht, daran auch reift und immer so diesen Satz hat, ich gebe nicht auf, ich mach weiter, aber nicht heute, morgen ist ein anderer Tag. So, und das finde ich so dieses unverwüstlich menschliche Hoffen können. So, und das muss Gott nicht komplett neu installieren im Menschsein. Er kann dem eine Richtung geben. Er kann dem Halt, er kann dem Stütze, er kann dem Feuer und geben, aber auch Schicksale geben, an denen es reifen und wachsen kann. Und dieses Zusammenspielen von menschlich und göttlich gehört, glaube ich, immer dazu. Hm.
Da passt jetzt ein schöner Gedanke, vielleicht sogar ein Zitat, entschuldigt meine literarische Unwissenheit. Wer im Winter ist, weiß, dass es eines Tages Frühling wird. Eine Art inneres Wissen, Vertrauen, eine Zuversicht entstanden aus einer weiteren Sicht. Ja, ja und Amen. Ich habe halt jetzt gesagt, Hoffnung ist für mich der Sinn für die Möglichkeit des Guten. Und das ist jetzt hier nochmal schön poetisch ausgedrückt. Also vielen Dank für diese tolle Ergänzung. Vielleicht verstehst du diese Frage, also nicht, weil sie schlecht, sondern wegen meiner Unwissenheit. Ich lese sie mal. Inwiefern muss Antifa und Aktivismus in der Antifa christlich verstanden werden? Ich glaube, da bist du fitter als ich.
Also was heißt muss Antifaschismus und Aktivismus, was heißt muss christlich verstanden werden? Ne? Das, da wartet die Welt nicht drauf. Ne? Also keine sozialistische, antifaschistische, queerpositive, wer weiß was Richtung wartet darauf, dass die Kirche sagt, man könnte euch auch christlich verstehen. Ich glaube, der Punkt ist ja immer, inwieweit können wir Menschen, die wir uns in Kirche und christlichem Glauben verorten, geschwisterlich die Hand reichen. Nicht von oben herab, nicht irgendwie genehmigend oder sonst wie, sondern erkennend, eure Anliegen, das, wofür ihr kämpft, ist etwas, was zutiefst auch von unserem Glauben her berechtigt ist. So, und dann nicht sofort sagen, ja, wir als Kirche, aber wir sind so erfahren seit zwei, wir wissen darum vieles noch mal besser und so. Das wissen ja alle immer alles besser als alle anderen. So, sondern sich drauf einlassen. Ich glaube aber auch, das ist etwas, was wir als Kirche in den letzten Jahrzehnten ja stark gelernt haben, mit den sozialen Bewegungen unserer Zeit auf Augenhöhe zu reden, zu interagieren, auch zusammenzuwirken. Und das halte ich für wichtig. Und natürlich ist die Diagnose, dass Faschismus eine echte Bedrohung unserer Gegenwart ist, heute absolut an der Zeit. Ja. So, und sollte in Kirche und Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Und da es das nicht ist, muss man das immer wieder sagen. Ja. Ja. Und sagen, das hatten wir schon, das wollen wir nicht mehr. Es wird sehr schaden und es ist schon viel zu viel davon wieder da. Und lass uns tun, was möglich ist, das klein zu halten und wieder zurückzudrehen.
Ja. Und natürlich neige ich aus meiner Sicht dazu und könnte das auch theologisch gut begründen, dass ich sage, da sehe ich schon den Geist der Liebe und der Freiheit am Werk, den Geist Gottes, weil ich zutiefst davon ausgehe, jeder Mensch ist erfüllt von diesem Geist des Lebens. Das muss dann aber nicht ein Geist sein, der nun zu einer ausdrücklichen Religiosität oder zu einer ausdrücklichen Form von Christentum führt. Und trotzdem bin auch ich etwas vorsichtiger geworden. Ich möchte da niemanden vereinnahmen, sondern möchte einfach sagen, nee, das macht ihr. Und ich freue mich einfach darüber, weil sich das so mit dem deckt. Aber Möglichkeiten gäbe es da auf jeden Fall. Welche Rolle spielt das Endzeitdenken beim Thema Hoffnung?
Welches? Also Endzeitdenken ist ja was Spezielles, ne? Also in der normalen reformierten Kirche gibt's kein Endzeitdenken. Das sehen wir gar nicht vor, ehrlich gesagt. Haben wir gar keinen Sinn für. Das ist unschweizerisch. Das ist irgendwie Schwärmerei. Also im Luthertum gab's auch keine Endzeit, außer die, wo man sagte, ja, willst du mehr Endzeit als der Papst? Geht ja gar nicht irgendwie. Endzeitdenken ist ein Konstrukt, was da seit dem 19. Jahrhundert sich ausgebreitet hat. Es ist biblisch nicht wahr. Und natürlich gibt's es, die Weltgeschichte ist voller Endzeiten. Das ist ja klar. Die Idee zusammenbrechender Imperien, Hollywood wäre furchtbar ärmer ohne. Das zu überhöhen, ist absurd. So zu tun, als wüssten irgendwelche Leute aus der Bibel einen Fahrplan, ist absurd. Das umsetzen zu wollen und fördern zu wollen und zu sagen, jetzt muss Israel auch wirklich den Tempel bauen und so, ist verheerend, ist extrem gefährlich. Also Endzeitdenken, Red Flag. Also sollte man immer allen helfen, da zu dekonstruieren und davon frei zu werden. Da müsste man Entgiftungskuren vorhalten. Ne? Das wäre, glaube ich, ein diakonischer Auftrag.
Hm. Ja. Amen, Bruder. Kann christliche Hoffnung auf Zukunft innerhalb des kapitalistischen Systems bestehen?
Sag du mal.
Was soll ich jetzt sagen?
Naja, gut.
Ich bin zum ersten Mal in der äußerst komfortablen Situation, dass ich irgendwie hat meine Bank gemerkt, es sind ein paar wenige tausend Schweizer Franken auf meinem Konto mehr. Ja? Haben die sich bei mir gemeldet? Herr Loos, Sie könnten anlegen. Mache ich mich jetzt schlau und sag, Job, wenn ich auftrete, wenn ich schreibe, habe ich je länger, je mehr so einen antikapitalistischen Grundzug und denk, das ganze Ding, das funktioniert doch nicht mehr. Wir brauchen doch neue Formen des Wirtschaftens und so weiter. Wir machen doch diesen Planeten kaputt. Und zugleich hänge ich mit Haut und Haaren in diesem System drin. Ich finde das eine irrsinnig schwierige Frage zu beantworten. Ich habe zu wenig Zeit gehabt, um mich bisher mit Entwürfen und mit Utopien zu beschäftigen, die es ja gibt, wo man einfach auch gelingendes, glückendes Leben auch gesellschaftlich, kulturell denken kann und sagt, es ist eine Zeit vorstellbar, wo der Kapitalismus zu Ende ist. Ne? Und auf der anderen Seite verdanke ich diesem kapitalistischen System bis heute sehr viel. Ich finde das unfassbar ambivalent. Also mehr kann ich zu dem nicht viel sagen.
Man müsste da noch mal dran, bis dahin muss man von Kapitalismus reden. Ich war in meiner Jugend, war ich Marxist, ne? Da wusste ich schon alles, da habe ich totale Durchsicht, ja. Da wusste ich, der Kapitalismus ist unser Unglück, ne? Also evangelikal werden war für mich ganz leicht, weil ich war schon dualistisch geprägt und so, dann war es der Teufel, ne? Immer wenn was ist, ja, das, der Teufel steckt dahinter. Das ist aber auch kein gutes Zeichen für strenge Antikapitalisten, dass du sagen kannst, ja, im Kapitalismus, da kannst du nichts machen und so. Es ist auch wirklich kompliziert. Ich glaube, marktwirtschaftliche Logiken haben auch Gutes bewirkt und ein Wohlstand und eine Sicherheit und Gesundheit, wie sie komplett unvorstellbar war für alle davor. So, und marktwirtschaftliche Logiken gibt es heute in einem ungeheuren Plural. Manche sind extrem ausbeuterisch und schädlich und grausam zu vielen. Ich glaube, es gibt auch gezähmte und eingehegte Formen, bei denen ich sagen würde, ich wüsste jetzt halt auch nicht unbedingt Besseres. Und ich glaube, man müsste raus aus der Ideologisierung dieses Kapitalismus oder Kommunismus. Dieser Dualismus ist schädigend. Da würde ich für entdualisieren und entideologisieren dieser Fragen, Verben und immer konkret runterbrechen auf konkrete Tools, die wir da anbringen. Und dann wird's aber sehr länglich. Es ist ganz sicher falsch, Kapitalismus zum Teil von Endzeitfahrplänen zu machen, dass das die Lösung für alles ist und das ist eigentlich das, was die Welt retten wird. Oder zu sagen, es ist der Antichrist oder so. Ne? Also da würde ich auch anfangen, Endzeitdenken zu canceln und jede Überhöhung oder Aufladung dieser Kommunismus-Kapitalismus-Begriffe, das führt alles immer zu so einem schiefen Blick da drauf, finde ich.
Ja. Hey, wir sind auch schon fast am Ende, passt auch ganz gut. Ich habe noch so ein paar Ergänzungen hier. Jemand hat geschrieben, hat nicht Jesus recht erfolgsarm seinen Jüngern in 3 Jahren die Ambivalenz zwischen Leiden und Hoffnung beibringen wollen? Sie kümmerten sich lieber um himmlische VIP-Plätze.
Ja, und am Ende des Tages, also schaut euch an, wir sitzen hier, ne? Irgendwo hat er einen geilen Job gemacht, ne? Muss er echt sagen. Ja. Also mit 12 Nasen was in Gang zu setzen, was 2000 Jahre besteht, das ist jetzt halt konkurrenzfrei, ne? Also er muss Sachen richtig gemacht haben. Selbst wenn man nicht glaubt, könnte man das einräumen. Interessant ist ja, dass er ihn diese Szene zu früher Erfolge alle gezogen hat, so er lässt sie ja in die totale Katastrophe und den absoluten Nullpunkt reinlaufen.
Ja.
Und das hat ihnen aber gut getan. Also die kommen relativ fähig aus der totalen Katastrophe raus. Und das bleibt natürlich ein Role Model für ganz, ganz viel, dass du in Gemeinschaft, in persönlicher Beziehung, in der Erfahrung von Liebe und einfach in der Kraft, einer Kraft, die du nicht selbst machen kannst, nochmal eine zweite Lunge hast. Und da geht sehr, sehr, sehr viel.
Deswegen würde ich hier ergänzen, ja, zu Lebzeiten war das ziemlich erfolgsarm bei Jesus, aber die Jesus-Geschichte geht ja dann noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, das Entscheidende ist bei den Jüngern dann auch dort gesehen, passiert. Hier noch sehen wir in dem Psalm, dass Hoffnung nicht auch oft ein Aushalten des Dunkeln und der Verzweiflung ist, als Ergänzung zum Buch der französischen Autoren. Ja, natürlich großartig. Wir hatten eigentlich noch geplant, die Sprache der Hoffnung hier in diesem Podcast, nämlich das Beten, zur Sprache zu bringen.
Ich habe auch gebetet.
Du hast an einer Stelle, genau, ich habe übrigens auch noch.
Wir hatten noch mehr.
Oh, ja. Eins würde ich aber echt gerne noch vorlesen. Aber hey, auf jeden Fall, natürlich, die Psalmen, das große Gebetsbuch der Christenheit, gibt es überhaupt nichts zu sagen. Will ich jetzt auch gar nicht theologischer mit eigener Erfahrung anreichern, ist so. Und wie viele Menschen tanken trotz Kraft zum Aushalten, empfangen Trost, und vielleicht auch den ersten Schimmer wieder von Hoffnung einfach im Lesen der Psalmen, weil es ungeschminkt und ungeschönt genau dort passiert, was Corinne Pelluchon die Durchquerung des Unmöglichen nennt. Ne?
Genau, wirklich hoffen tun nur die, die auch klagen, die nicht mehr klagen, haben Hoffnung mit einer Erfolgsideologie verwechselt.
Ja, ja. Trotz Realismus im Blick auf das Diesseits. Ohne die Hoffnung aus Offenbarung 21 bezieht sich vermutlich so, siehe, ich mache alles neu und was dann in diesen Kapiteln kommt, mutmaße ich jetzt mal. Ohne die Hoffnung aus Offenbarung 21 könnte ich nicht leben und anderen Menschen in Krisen und Trauer Hoffnung zusprechen.
Ich finde das ein sehr schöner Anker, zu sagen, und das, was ich bin und habe und kann, ist für mich etwas, was ich nicht einfach mache und schaffe und produziere. Ich bin damit verankert und diese Worte stehen dafür ein. Ich glaube, man muss manchmal gucken, dass man es nicht so formuliert, dass Menschen, die das nicht sofort nachsprechen können, das Gefühl kriegen könnten, irgendwie sind sie nicht krisenresistent oder so. Es gibt viele Menschen, die Ungeheures aushalten und bewegen können. Und man weiß auch nicht, wo sie die Kraft hernehmen und sie, wir selbst wissen es auch nicht und es ist da. So, und ich glaube, das, was Gott in und durch uns tut, ist nicht abhängig von der Art und Weise, wie wir uns theologisch das erklären können. Es ist aber sehr schön, Verse und Gedanken zu haben, die das nochmal stabilisieren und sagbar machen, was einem zutiefst Kraft gibt und Glauben lieben und hoffen lässt.
Ja. Also meine eigene Erfahrung, ich habe ja auch sehr viel Menschen begleitet, tue das immer noch, jetzt auch aufgrund der eigenen Erfahrung, wenn man dann wirklich mal selber durch eine tiefe Trauer geht, ist schon, dass ich damit eher zurückhaltender bin. Ich finde in bestimmten Situationen die schlichte Gegenwart des gekreuzigten Gottes im Hier und Jetzt das, was auch genügt erstmal. Ob aus dieser Gegenwart der gekreuzigten Liebe Gottes dann noch einmal mehr wird als ein Aushalten, ein Gefühl des Gehaltenwerdens, ich stürze nicht komplett ab, das würde ich in solchen Zeiten erstmal gar nicht thematisieren, sondern bin auch da zurückhaltend und sag einfach, es gibt einen Glauben, dass Gott entschieden auf der Seite der Opfer und der Leidenden und der Trauernden steht. Und den haben wir halt erstmal im Gekreuzigten. Und dass es da eine Auferstehung gibt, okay, aber davon können wir uns ja dann auch gerne überraschen lassen. Wir bedanken uns bei euch. Es war großartig, diesen Live-Podcast mit euch zusammen zu erleben. Ich hoffe, ihr habt es auch cool erlebt. Danke für die Fragen, für eure Ergänzungen, für euer Mitdenken. Hört nicht auf, uns zu schreiben. Der Hinweis kommt schon mal, jetzt gleich kommen noch ein paar Informationen zum Abschluss. Der Hinweis kommt schon mal. Thorsten und ich sind eigentlich schon dabei, uns mit der Jahreslosung zu beschäftigen. Die Jahreslosung 26 ist eben genau das. Siehe, ich mache alles neu. Da wird also definitiv noch einmal mehr kommen. Dieser Podcast kommt in einer Woche. Vielleicht kriegen wir irgendwann auch noch mal die Zeit und schreiben auf fokustheologie.ch noch ein paar Blogbeiträge, weil wir finden, Hoffnung ist eine der ganz, ganz großen spirituellen Kräfte und auch Trotzkräfte und so. Also das ist mal so der Stand der Dinge inhaltlich bei uns. Jetzt könnt ihr uns... Ja, genau. Da seht ihr, wie es weitergeht. Sage ich jetzt mal so, nicht einfach, könnt ihr gucken im Programm, was da genau kommt, weil die Zeit jetzt vorbei ist. Die sogenannte Gegenwart ist natürlich schon der Hit, also Zeitgeist und Geistzeit. Ich freue mich auf die Jungs, dass die da sind. Feedbacks. Wir haben bisher, heute Morgen im Team, haben wir gesehen, es sind bisher erst 2 Feedbacks reingekommen. Ey Leute, das geht nicht. und zwar nochmal, wir meinen das ernst. Wir hatten nach dem letzten RefLab Festival einige Sitzungen, wo wir uns das Feedback angeguckt haben und haben es umgesetzt. Zum Beispiel dieses Ticketing, was von manchen jetzt als kompliziert erlebt worden ist. Warum macht ihr nicht einen Festivalpass und ich kann aussuchen, was ich will und so, ne? Das haben wir ganz bewusst auch aufgrund des Feedbacks gemacht, weil manche gesagt haben, oh, das ist so teuer, ich wollte aber nur den einen Podcast, ne? So. Und jetzt müsst ihr uns echt helfen. Ich kann euch nur sagen, wir machen das, wir verarbeiten das. Also unbedingt wirklich Feedback geben und auch Kritisches, wirklich, wo Verbesserung angesagt ist. Und natürlich freuen wir uns auch über Bestätigung. Und dann, wenn ihr am Ball bleiben wollt, auch wann werden denn diese Podcasts veröffentlicht, dann ist der Newsletter, wäre für euch eine coole Adresse, den RefLab Newsletter zu abonnieren. In Klammern, wir haben übrigens von Fokus Theologie auch ein Newsletter. Ich habe völlig vergessen, unser Infomaterial, also ist egal, alles vorbei, alles trotzdem gut. Das waren die Informationen. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Es war uns die helle Freude. Wir begegnen euch noch gerne jetzt hier nach und draußen, wenn wir ein bisschen was essen oder trinken. Bleibt an unserer Seite bei Geistzeit. Es ist schön, mit euch unterwegs zu sein. RefLab.